Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Auf den heutigen Gast bin ich durch seine ziemlich geilen Titelbilder für das Comicmagazin Fantasy 3000 aufmerksam geworden. Viele Comicfans kennen ihn vor allem als Schöpfer der Barbarin Luba Wolfschwanz, einer eigenen Heftserie bei Weißblech Comics. Dazu kommen weitere Heldinnen wie Doris Daydream, Serien, Kurzgeschichten aus den Weißblech Comics. Und begonnen hat er seine Comic-Karriere aber ausgerechnet bei der Lindenstraße. Herzlich willkommen in der Neurotainment Show, Eckhard Breitschuh.
Hallo Andreas, schön, dass wir uns mal sehen.
Ja, richtig, genau. Wir haben schon festgestellt eben im Vorgespräch, dass wir uns eigentlich nur rein akustisch bisher kannten, weil wir nur mal maximal miteinander telefoniert haben bis dato.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Mein Name ist Andreas Z. Simon. Ich bin Autor und Filmemacher. Jetzt geht's los.
Meine Einstiegsfrage: Was war denn die erste Geschichte, an die du dich erinnern kannst, die dich bewegt hat aus deiner Kindheit? Also es kann ein Buch sein, aber auch eine Serie, die du im Fernsehen geguckt hast oder irgendwas, wo du sagst, Geschichten erzählen, das ist was.
Ich kann sie nicht hundertprozentig garantiert beantworten. Aber woran ich hängen geblieben bin, ist das Dschungelbuch von Walt Disney. Mhm. Das weiß ich, dass mich das komplett umgehauen hat, als ich das im Kino gesehen habe damals. Und ich bin 1964 geboren, das heißt, das kann nicht der Original-Kino-Run gewesen sein, weil der Film, glaube ich, von 66 ist, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, sowas,
das
genau.
Heißt, muss irgendwie so, ich tippe mal 1970, 71, 72 oder sowas, muss ich den gesehen haben im Kino mit meinen Brüdern und ich vermute, mein Vater war dabei, ich bin mir nicht sicher. Aber genau, ja, also das war so eine Geschichte, die mich komplett umgehauen hat. Und ich liebe den Film auch immer noch, obwohl er bestimmt große Probleme hat in der heutigen Zeit. Ist ja nicht immer alles so einfach mit den Geschichten, die einem erzählt werden. Aber es ist ein Höhepunkt von Walt Disneys gesamten Schaffen, also nicht nur der Person, sondern eher, naja, sagen wir mal, dem Konzern, ja. Also immer noch ein fantastischer Film für mich.
Ja. Ja, ja, also ich habe das tatsächlich auch erst später entdeckt, also ich bin ja noch ein bisschen jünger, aber genau, das war so ein VHS-Film bei mir. Also den habe ich, glaube ich, auf VHS-Kassette rauf und runter geguckt. Und finde den auch bis heute noch toll, tatsächlich. Also genau, kann ich absolut nachvollziehen. Dann würde ich jetzt gerne mit dir versuchen, ein Ratespiel zu spielen. Also und zwar, dass du mich etwas erraten lässt. Ja.
Oh, okay.
Das ist, muss ich gleich sagen dazu, das ist die Rubrik, die bis heute noch nie funktioniert hat innerhalb dieser Sendung, aber ich beharre da trotzdem drauf.
Ich habe sie auch in keinem der Podcasts von dir, die ich gehört habe.
Ich habe das noch nicht so lange. Ich habe das jetzt erst in den letzten 5 Dingern oder so. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, an dieser Stelle was zu erraten. Aber vielleicht ja jetzt, wer weiß. Ich würde gerne, dass du dein Lieblingsbuch oder auch Comic, das ist egal, also ein Druckwerk, sagen wir mal so.
Ja.
Ein geschichtenerzählendes Druckwerk, dass du mich das raten lässt. Und zwar, indem du mir jetzt halt irgendwie die Geschichte erzählst oder sowas, aber ohne halt explizit Namen zu nennen oder den Autoren schon zu verraten. Und ich guck mal, ob ich darauf komme. So, was du sagen würdest, falls du das überhaupt kannst, was ist dein Lieblingsbuch?
Ich habe da eine gute Idee. Das ist allerdings, das ist eigentlich nur eine Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir versuchen es einfach.
Okay, ja. Also wie gesagt, ich habe auch schon ganz große Werke nicht erkannt. Also deswegen hau rein.
Und ich bin mir auch nicht sicher, es ist eine Kurzgeschichte in einer Serie. Insofern, vielleicht errätst du die Serie, aber okay. Wenn du die tatsächliche Kurzgeschichte errätst, dann Respekt, würde ich sagen. Gut, okay. Es spielt in ländlichen Irland in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren, glaube ich, fängt es an. Ein paranormaler Ermittler kommt in ein Bauernhaus. Die Bauersleute sagen ihm, mit unserem Kind stimmt etwas nicht. Besonders die Mutter sagt das. Wenn ich alleine mit ihm bin, sagt es schreckliche Sachen zu mir. Irgendwas stimmt da nicht. Der paranormale Ermittler sagt, aha, was ist denn mit dir los, Kind? Ist deine Mutter verrückt geworden? Oder, und hält ein Hufeisen an das Baby. Das Baby verwandelt sich in einen Kobold, den er mit einer Ofenzange greift und ihn quasi verhört. Wer bist du? Was ist los? Worum geht's hier? Wo ist das Kind? Und der Kobold gibt ihm dann Auskunft, sei am Kreuzweg um Mitternacht, so der Klassiker. Und der Detektiv lässt ihn los und der Kobold verschwindet durch den Kamin. Der Ermittler, der übrigens nicht wirklich menschliche Gestalt hat, sollte man vielleicht noch dazu sagen, findet da verschiedene Elfen vor, die ihm eine Aufgabe erteilen. Und wenn er diese Aufgabe erfüllt, bekommt er das Kind zurück und kann es zu den Eltern bringen. Die Aufgabe besteht darin, eine Leiche auszugraben eines Schlendrian, der zu viel getrunken hat und sich zu viel in Wirtshäusern rumgetrieben hat, aber sich immer gut mit den Elfen gestellt hat. Und die Elfen wollen diesen Verstorbenen nun oder seinem Körper zu einer Bestattung in christlicher Erde verhelfen. Das tut er also. Er buddelt diese bereits recht schäbig aussehende Leiche aus, schnallt sie sich auf den Rücken und macht sich auf die Suche nach einem christlichen Friedhof. Und durchläuft so verschiedene Stationen.
Nee, okay. Also ich glaube, also kennen tue ich es auf gar keinen Fall. Sonst wäre da, glaube ich, irgendwas angesprungen.
Ich vermute, die Figur kennst du. Die Figur ist auch mehrfach verfilmt worden. Mhm. Die Figur ist eine Art Dämon, der kommt aus der Hölle im Grunde, ist der Sohn eines Dämons und einer Hexe und wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs durch ein Nazi-Experiment auf die Erde geschleudert.
Ja, okay, dann habe ich, glaube ich, da so eine Idee, dann ist das irgendwie sowas... Sowas wie Hellboy oder sowas?
Das ist Hellboy,
genau. Ja, okay. Was ich natürlich auch jetzt nur durch die Filme halt überhaupt kenne, tatsächlich. Ja. Ich habe da tatsächlich noch nie was von gelesen, muss ich gestehen.
Die Geschichte wurde aber tatsächlich auch in den zweiten Hellboy-Film von Guillermo del Toro wurde die mit eingewoben. Ah, ja. Das sind ja immer längere Geschichten, die sich so aus verschiedenen Comic-Elementen bedienen, die alle auch irgendwo im Comic zu finden sind. Und die Geschichte ist da auch sozusagen im zweiten Film mit drin.
Okay.
Aber ja, ich habe es dir da nicht leicht gemacht, das gebe ich zu.
Ja, also immerhin wenigstens Hellboy sagte mir dann auch mal was. Das hoffe ich ja immer, dass bei den bei dieser Rubrik quasi irgendwas kommt, was halt schon mal verfilmt worden ist, dann habe ich vielleicht eher da eine Chance, das überhaupt zu erraten. Weil es gibt natürlich sehr viele Filme, aber es gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Bücher und Comics und überhaupt. Also genau. Okay, ja gut, das habe ich nicht geschafft. Vielleicht gibt es aber da draußen irgendwo einen Hellboy-Fan, der sofort gerufen hat. Das ist doch total einfach, was der Egger da erzählt. Ja. Okay. Aber gut, okay, dann kommen wir direkt ein ähnliches Ding. Jetzt würde ich gerne über deinen Lieblingsfilm, den würde ich gerne von dir erraten wollen.
Okay.
Und jetzt darfst du aber auch, weil ja Film auch ein Medium ist mit vielerlei Facetten, du könntest auch einfach jetzt die Titelmelodie vorsingen oder ein Zitat, Zitat daraus oder eine Szene spielen oder sowas. Also genau, also du kannst dir überlegen, wie du da rangehen möchtest.
Ja, okay, also da kann ich auch über... Da greife ich auch einfach mal was auf was zurück, auf einen Film, den ich jahrelang als meinen Lieblingsfilm bezeichnet habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich heutzutage noch stimmt, weil ich seitdem auch noch eine ganze Menge Filme mehr gesehen habe. Aber ich finde immer noch, dass es ein großartiger Film ist. Aber ich beschreibe ihn einfach. Es geht um eine Stadt im tiefen Süden der USA. Ich weiß gar nicht, findet ein Mord statt oder, ja doch, ich glaube, ja genau, also es findet ein Mord statt und die Provinzpolizei ist relativ überfordert mit der Tatsache, dass in ihrem kleinen Nest ein Mord stattgefunden hat und sie schauen nun so hin und her, was ist denn los und innerhalb der ersten Minuten findet einer der dieser örtlichen Polizisten im Bahnhof einen gut gekleideten Schwarzen sitzen, den er sofort festnimmt und der natürlich auch direkt unter Mordverdacht dann steht, der sich dann aber als FBI-Agent tatsächlich herausstellt und der dann widerwillig dem Polizeichef bei der Aufklärung dieses Mordes hilft. Und was mir an dem Film so gut gefällt, wie gesagt, Süden der USA, natürlich, also die Rassentrennung ist so gerade eben de jure überwunden, faktisch natürlich noch vollständig vorhanden. Mhm. Und ich weiß, ich will dir jetzt nicht zu viel...
Nee, okay. Also...
Hast du nicht wieder, Andreas?
Also tatsächlich hast du wahrscheinlich eine Bildungslücke von mir gefunden. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe. Kannst du was sagen zu den Schauspielern oder sowas? Kennt man die?
Ja, Sidney Poitier.
Ah ja, okay. Ja, dann weiß ich, glaube ich, was es ist.
Rod dann, Steiger als Polizeichef.
Ja, genau. Dann heißt der, wie heißt der Film denn? In the Heat of the Night oder sowas
in
heißt
the
der, richtig?
Heat of the Night.
Ja, genau. Okay, ja, gut. Ja, ja. Ich habe den tatsächlich jetzt gerade, den gibt es bei irgendeinem Streamingdienst, habe ich ihn gesehen und da habe ich ihn mir gerade in meine Watchlist gelegt. Also hätten wir dieses Ding jetzt irgendwie in 2 Wochen aufgenommen,
siehst du,
dann hätte ich es wahrscheinlich hingekriegt. Weil das ist so ein Ding, wo man weiß, diesen Film gibt's und der ist auch, glaube ich, also durchaus sehr bekannt.
Aber, ja, genau. Ich habe den auch, also ich habe den auch, das ist nicht so lange her, da war ich schon voll erwachsen, als ich den gesehen habe. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr genau gutieren konnte, oh, das war eine geile Kamerafahrt und sowas. Mhm. Und das habe ich mit 18 jetzt noch nicht so gemacht. Also insofern habe ich den auch erst gesehen, als ich wirklich sozusagen dieses Kunstwerk auch zu würdigen wusste. Insofern schön, dass er in deiner Watchlist ist. Dringende Empfehlung. Ja, sehr schöner Film.
Werbung.
Schon wieder eine Werbung in eigener Sache. Als wäre es nicht schon verrückt genug, dass ein Raumschiff auf die Suche nach dem Sinn des Lebens geschickt wird. Genau das passiert in SOS vom Planeten Aquaphobius, Band 1 der Space Cabaret-Reihe. An Bord der Instant Karma, eine mehr als dubiose Crew, die von ihrem Job so viel versteht wie ein Toaster von Quantenphysik, aber dafür 99 Roboter im Gepäck hat, um eine neue Paralleldimension zu erkunden. Als plötzlich ein Hilferuf von einem Wasserplaneten eingeht, nimmt das Chaos so richtig Fahrt auf. Die Crew landet auf Aquaphobius, trifft auf Fischmenschen und stößt auf etwas, das niemand kommen sieht. Lebendiges Wasser, das seine ganz eigenen Regeln hat. SOS vom Planeten Aquaphobius ist ein Space-Cabaret-Roman von David Pientka, nach einer Idee von mir. Eine unterhaltsame Science-Fiction-Geschichte für alle, die absurden Humor, schräges Worldbuilding und liebevoll überdrehte Figuren feiern. Das fulminante Cover, und deswegen kommt das auch hier in dieser Folge als Werbung vor, stammt von Comiczeichner Eckhard Breitschuh und fängt diese verrückte Mischung aus Sinnsuche im All, Roboterwahnsinn und Wasserpanik perfekt ein. Ein echter Hingucker im Regal und sofort wiedererkennbar als Teil der Space Cavalry-Reihe. Du bekommst SOS vom Planeten Aquaphobius als Taschenbuch und als E-Book überall dort, wo du normalerweise deine Bücher auch bestellst. Unter anderem natürlich bei den großen Online-Händlern und in deinem Buchhandel, wenn du eben danach fragst. Such oder frag einfach nach SOS vom Planeten Aquaphobius von David Pientka und geh mit der Instant Karma auf Mission Sinn des Lebens, inklusive lebendigem Wasser und jeder Menge kosmischem Wahnsinn.
Werbung Ende.
Was nervt oder ärgert dich bei Geschichten am meisten? Ganz allgemein, kann im Film oder auch im Buch sein.
Ganz als erstes fällt mir ein, was mich ärgert, ist, wenn Charaktere nicht ihre eigenen Herren sind, sondern für die Geschichte arbeiten. Stephen King hat das in einem Buch mal recht griffig ausgedrückt. Wir spielen alle die Hauptrolle in unserem eigenen Film. Das heißt, was mich oft ärgert, ist diese Sorte von Nebencharakter, die lediglich dazu da ist, dem Hauptcharakter zuzuarbeiten. Ja, also dieses klassische wir sind zwar alle nicht so wichtig, aber wir müssen dafür sorgen, dass Sabrina den Schönheitskönigin-Wettbewerb gewinnt. Oder also ein ganz banales Beispiel. Das trifft man sehr viel öfter, als mir lieb ist, finde ich, dieses Problem.
Ja, glaube ich, genau. Also das ist im Prinzip ja auch eine Frage der Perspektive. Also du man sagt ja auch, dass auch ein Bösewicht in einer Geschichte beispielsweise, der ist ja nicht einfach nur böse, der denkt ja selbst, er sei eben, wie du schon gesagt hast, die Hauptfigur in seiner Geschichte. Also der hält sich ja wahrscheinlich für den Helden dieser Geschichte in irgendeiner Form.
Das
fällt und
so in
man muss es so auch sehen können, also dass die Figuren zumindest das hergeben, dass man die Geschichte vielleicht auch aus deren Perspektive hätte erzählt haben können. Ja, genau.
Nee, also ich meine, es kann durchaus ja auch Figuren geben, die einfach mal kurz auftauchen und eine gewisse Funktion in der Story haben und dann wieder weg sind. Das ist okay. Nur, wie gesagt, dass diese Idee, dass jede Figur zunächst mal ihren eigenen Pfad verfolgt, wie die sich dann kreuzen, das kann ja schnell abgehandelt sein. Aber wie gesagt, das so... ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Und dazu gehört eben auch so etwas, dass sich niemand wirklich für den Schurken hält in der Regel. Und dass ein guter Schurke immer auch einen nachvollziehbaren Schmerz haben muss, der ihn dazu bringt, das zu tun, was er tut. Und einen Grund haben muss, so zu handeln, wie er handelt. Ja.
Ja, gut. Wenn du dir ein Buch oder einen Film wünschen könntest, den es noch nicht gibt, was wäre das? Also du könntest dir jetzt ein Produkt backen.
Ja. Kennst du die Culture Novels von Ian M. Banks?
Nee, sagt mir nichts.
Ja, okay. Das ist Science Fiction und das ist ziemlich abgefahren. Und ich vermute, jeder Versuch, das zu verfilmen, würde wahrscheinlich eine Bauchlandung ergeben. Zumal dadurch, dass man jetzt ja durch CGI und AI noch zusätzlich dazu im Grunde fast alles machen kann, was ja auch so eine Abstumpfung ergibt, glaube ich nicht wirklich, dass irgendjemand daraus einen guten Film machen könnte, aber ich würde trotzdem mir so einen Film wünschen, um mal zu sehen, wie das wird. Also der E&M Banks, die Culture Novels basieren darauf, dass sozusagen, dass die Technik sich so weit entwickelt hat, dass quasi autarke Sternenschiffe durch den Weltraum fliegen, die sich Minds nennen, also Bewusstsein sozusagen, die miteinander auch in Kontakt stehen und diese Culture, die Kultur gründen. Und die Menschen leben im Grunde wie, wie Haustiere auf diesen Sternenschiffen. Die müssen überhaupt nichts tun, aber sie wollen natürlich Sachen tun und es gibt jede Menge Abenteuer zu erleben. Und das Ganze ist so, hat sehr klassische Science-Fiction-Momente andererseits und auf einerseits und andererseits geht es so weit in Gedankenspiele, dass du wirklich manche Sachen zweimal lesen musst, aber es ist so gut. Also ich habe irgendwann den entdeckt durch eine Empfehlung von einer Kollegin von Naomi Fern und habe dann irgendwie ratzfatz die, ich weiß es nicht, 11 oder 12 Bücher, die es von ihm da gibt, durchgelesen. Großartig. Ian M. Banks ist übrigens der gleiche wie Ian Banks, aber Ian M. als Ian M. Banks schreibt er Science Fiction und als Ian Banks schreibt er Literatur, sagen wir mal. Also Dinge, die ihm heute verordnet sind. Auch relativ abgefahren, aber eben mit ein bisschen mehr Bodenhaftung. Und ja, also kann ich sehr empfehlen, Ian M. Banks für Science-Fiction-Nerds eine dringende Empfehlung, speziell die Culture-Novels, wie gesagt.
Okay, gut, dann nehmen wir das als Tipp mal mit und reden mal ein bisschen jetzt über dich vor allem. Also ich habe dich ja schon vorgestellt als jemand, der offensichtlich unter anderem Comics zeichnet. Wie bist du denn dazu eigentlich gekommen?
Haha!
Das kann natürlich eine sehr komplizierte Frage sein, aber ja.
Ja, aber ist nicht so kompliziert. Ich habe mich im Grunde geweigert, jemals was anderes zu machen. ich wollte schon immer zeichnen, habe natürlich vorher auch schon immer Comics gelesen in meiner Kindheit und bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen, weil ich damals eben Ende der 80er, Anfang der 90er war hier, das war einfach die Printhauptstadt. Da waren die Verlage, da waren die Magazine, die Zeitungen und so weiter. Und habe es dann auch relativ schnell geschafft. Also habe erstmal angefangen zu studieren an der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg. Das hat mir aber leider relativ wenig gegeben, muss ich sagen, weil die ein sehr konzeptionelles, verkopftes Verständnis von Kunst für meine Begriffe hatten. Also da ging es immer so darum, was will man denn eigentlich ausdrücken und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber ist okay, ich bin schon bekloppt genug. Ich will Handwerkszeug haben, um das vermitteln zu können, was ich denke. Ich will nicht lernen, wie ich originelle Gedanken habe. Habe ich schon, danke. Und ich bin dann relativ schnell eher so abgezweigt ins Geldverdienen mit Zeichnen, war eine Weile in einem Trickfilmstudio, was eine super Schule war. Also das macht dann halt auch nicht immer Spaß, aber es war für mich unheimlich gut, einfach zu zeichnen, zu zeichnen, zu zeichnen. Hatte die Szene Hamburg, so eine Stadtzeitung, die hatten dann so einen Wettbewerb für Comiczeichner. Und da habe ich auch, also jeweils 2 Seiten konnte man da einschicken. Das habe ich auch gemacht, habe darüber auch die ganze Comic-Szene in Hamburg kennengelernt, die da alle was eingeschickt und abgedruckt hatten. Ja, und diesen Comic in der Szene, den hat dann der Carlsen Verlag unter anderem auch gesehen. Und nicht nur der Carlsen Verlag, sondern auch die Leute von der Lindenstraße, die unterwegs waren, weil sie, die haben sich beim Carlsen Verlag gemeldet, um einen Lindenstraßen-Comic gezeichnet zu bekommen. Mhm. Und der Carlsen Verlag hatte ihnen tatsächlich die Szene-Comics vorgelegt. Mhm. Und durch eine glückliche Fügung spielte meine Zwei-Seiten-Geschichte in einem Mietshaus. Und ich kann nur vermuten, dass also die kurzen Gedankenwege sind ja oft die plausibelsten, dass die gesagt haben, oh, guck mal, das spielt ja in einem Mietshaus, dann nehmen wir also, das.
Also ein Mietshaus und, zeichnen kann er schon mal. Ja.
Und so bin ich dann bei diesem Lindenstraßenjob gelandet, was ein absoluter Glücksfall war, jetzt so im Rückblick. Weil die Lindenstraße, also ich sag es ganz direkt, das war keine Liebesarbeit, das war schon eher so ein Brotjob.
Also du warst da nicht Lindenstraßen-Fan oder so und hast das regelmäßig geguckt, sondern das war einfach nur so, wie kommen die jetzt auf mich? Ja gut, dann mache ich das halt oder so.
Ja, die wollen mir Geld dafür geben, dass ich zeichne. Das war genau das, was ich ja gesucht habe.
Ja.
Also ich habe auch nichts gegen die Lindenstraße. Ne? Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ist doch bescheuert, will ich nichts mehr zu tun haben oder so. Sondern ich dachte, ja, okay, habe mich da dann auch ein bisschen reingeguckt und so. Alles okay. Aber was ich tatsächlich völlig falsch eingeschätzt hatte, war diese Idee, naja, jetzt bin ich ja beim Carlsen Verlag, jetzt habe ich ja einen Comic draußen, der sich ja auch wirklich gut verkauft hat. Also die Lindenstraße ist, glaube ich, immer noch der meistverkaufte meiner Comics, ja. Und naja, dann sitze ich ja jetzt schön im Sattel, ne? Dann bin ich jetzt Comiczeichner. Und jetzt mache ich mein eigenes Buch und gehe damit zum Carlsen Verlag und die werden das nehmen und werden das drucken und das wird sich genauso gut verkaufen wie die Lindenstraße. Das war natürlich absoluter Quatsch. Das hat leider nicht funktioniert und so, dann bin ich eben so eher in den Independent-Bereich abgebogen, wo es auch nicht, also da gibt es auch nicht viel weniger Geld als bei Großverlagen, wenn du jetzt mit deinem eigenen Comic ankommst. Aber es gibt halt sehr viel mehr Kameradschaft und Zuwendung und so weiter. Ich sollte wahrscheinlich in der Vergangenheit sprechen, weil das alles eine Weile her ist. Den Zwerchfell Verlag, mit dem ich dann lange Jahre zusammengearbeitet habe, den gibt's ja in, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Und währenddessen habe ich halt gelebt von hauptsächlich Werbeillustrationen, die sehr viel Geld eingebracht, also was heißt sehr viel Geld, von denen man gut leben konnte, sehr viel Geld im Vergleich zu Comics eingebracht haben. Und konnte damit so unseren Unterhalt als Familie, weil 94 ist dann auch unsere Tochter geboren und dann 99 der erste Sohn und 2005 der zweite Sohn. Also das lief dann eine Weile ganz gut und bröselte dann irgendwann so Ende der 2000er und dann hat meine Frau irgendwann einen festen Job angenommen. Sie hat vorher schon immer hauptsächlich Webseiten gemacht, damals, als es noch nicht jeder selber konnte, beziehungsweise als man noch nicht einfach auf den Knopf drücken musste und dann war sie da. Und hat dadurch, dass sie da sehr, sehr früh am Start war, hat sie dann auch unter anderem für Carlsen die Webseiten gemacht, für Harry Potter und was nicht alles. Und hat da entsprechend auch gut verdient, aber wurde dann auch von Agenturen ausgebotet, die einfach bessere Sales-Leute haben. Also wenn du als Einzelperson dagegen den Werbesprech von Profis ankommen sollst, das klappt halt nicht. Und sie hat dann irgendwann einen festen Job angenommen. Sie war vorher immer freiberuflich und Genau, seitdem leben wir weniger von meinen Einkünften und mehr von den Einkünften meiner Frau. Und ich habe mich dann tatsächlich dadurch, dass ja auch, es waren ja Kinder im Haus, sie sind mittlerweile alle groß, aber dadurch, dass ich dann hier zu Hause saß mit meinen Comics und mit den Kindern, habe ich dann gesagt, ja, okay, dann bin ich halt Hausmann erstmal und seh zu, was ich so mache. Und das waren dann halt in erster Linie Comics, weil es auf Geld nicht mehr so sehr ankam.
Deine Frau mag dich aber immer noch. Okay, gut.
Komm, klar. Ich glaube, wir sind da nicht schlimmer als viele andere Leute. Ja, ich glaube, wir sind immer noch überzeugt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben und haben keine Pläne, das irgendwie aufzulösen hier gerade. Okay. Aber ich glaube, es wäre ihr lieber, wenn ich viel Geld verdienen würde, ja.
Ja, okay. Naja gut, ich meine, die Option hast du ja auch immer, da du ja wahrscheinlich auch bei jedem Projekt irgendwie am Erfolg beteiligt bist. Es kann ja immer das Projekt geben, ne? Was durch die Decke knallt plötzlich.
Ja,
oder so.
Also Hollywood kann jederzeit anrufen, ja.
Genau,
das kann
ja eben. Ja. Also ich bin ja über deine Fantasy 3000 Cover auf dich aufmerksam geworden, das hatte ich ja schon gesagt. Wie gehst du denn generell an so einen Auftrag ran? Also wie läuft denn das? Jemand sagt dir hier, wir brauchen ein Titelbild oder auch in einer Werbekampagne, jemand sagt, ich brauche da eine Zeichnung oder was weiß ich. Aber was sind da so?
Ja, also das ist verschieden. Die Titelbilder für Fantasy 3000, das war tatsächlich so, dass ich für Fantasy 3000, oder nicht für Fantasy 3000, aber für den Weißblech Verlag diese Comic-Serie Raumpilotin Resistenz entwickelt hatte. Mhm. Und ich da gerade sehr, sehr großen Spaß dran hatte, diese Figur zu entwickeln und die Storys zu zeichnen. So dass ich da einfach so nebenbei nochmal eine Zeichnung gemacht habe, eine großformatige, eine Titelbildzeichnung im Prinzip und dachte, naja, dann kommt die vielleicht aufs Backcover oder so. Und dann hat sie Levin so gut gefallen, dass er sie halt aufs Cover gehoben hat. Und dann habe ich bei der nächsten oder bei der übernächsten Geschichte direkt gesagt: Ah, komm, dann mache ich mal ein Scribble, also eine grobe Skizze von einem Cover und vielleicht will er die haben. Ich habe eine gute Idee dafür. Und dann wollte er die auch haben und dann habe ich das eben auch gemacht, ja.
Levin, muss man sagen, ist Levin Curio, das ist der, ja. Er nennt sich selbst immer nur der Herausgeber.
Ja, der Verleger. Also
das ist quasi, genau, der Verleger, das ist der Chef von Weißblech Comics, die er mal im Comic im Kiosk guckt oder sowas, gibt es eine ganze Reihe von denen, also mehrere Serien, die einem da entgegenfallen, genau.
Ja. Er hat da zwei Personen sozusagen. Er hat Levin Curio, den Comiczeichner, und andererseits den Verleger. Also das sind wenn man so seine Redaktionsbeiträge liest, dann trennt er immer zwischen diesen beiden Figuren. Mhm. Das heißt, der Verleger kann sich auch über den Comiczeichner Levin Curio ärgern, weil der schon wieder so viel Geld haben will und so. Aber was man daran sieht, ist, dass obwohl Weißblech ja enorm präsent ist und in Deutschland eigentlich auch der einzige Verlag, der das auf diese Weise macht, tatsächlich zu versuchen, sogar bis in den Zeitschriftenhandel zu kommen und eben dieses Konzept verfolgt, Hefte rauszubringen. Das heißt, möglichst oft immer wieder präsent zu sein mit eher kleinen Portionen. Mhm. Das machen ja sonst fast keine Verlage in Deutschland. Trotzdem ist das aber nicht viel mehr als ein Ein-Mann-Unternehmen, dieser Weißblech-Verlag. Mhm. Also natürlich hat er eine Menge Leute, die ihm zuarbeiten und seine Frau ist da auch sehr fest mit eingebunden. Und er hat einen Typ, mit dem er seit den 90ern irgendwie die Webseite macht und so. Was ich damit sagen will, das ist also für mich dann auch keine Auftragsarbeit, sondern das ist es ist im, im Grunde kein Freundschaftsdienst, aber wir wissen, wir verstehen uns, Levin und ich, und wir wissen, was wir machen wollen. Also er hat den Verlag und braucht Material und ihm gefällt, was ich mache, und ich weiß, in welche Kerbe die Weißblech-Sachen schlagen, und das macht mir Spaß und das will ich bedienen. Aber ich bin da also überhaupt nicht eingeschränkt, sagen wir mal. Es kommt schon mal vor, dass Levin sagt, oh, mach das mal so lieber nicht, aber das ist bei den, ich weiß gar nicht, irgendwie 600 oder 700 Seiten, die ich mittlerweile für Weißblech gezeichnet habe, vielleicht 3 oder 4 Mal vorgekommen. Ja, also das, genau, also was ich damit sagen will, das ist nicht wirklich so ein Auftraggeber-Dienstleister-Verhältnis, das wir haben.
Also das heißt, wenn du jetzt auch eine neue Idee hast, also du hast jetzt eben da deine Raumpilotin genannt oder die Luba-Wolfschwanz oder was, dann schlägst du das einfach vor, sagst du, ich habe da eine Idee, ich würde gerne irgendwie so ein Fantasy-Ding machen und so, was hältst du davon? Und wenn der Verleger in dem Fall nichts dagegen hat, dann machst du das einfach. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, genau. Also ich würde natürlich immer zuerst fragen, Levin, was meinst du?
Ja, genau.
Willst du das drucken? Also bei Luba Wolfschwanz, die ja jetzt irgendwie mittlerweile 20 Hefte zählt, war es auch so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ja, ich will eigentlich, dass das eine Heftserie ist. Und er gesagt hat, Moment, wir tun die erstmal bei Carla als Backup-Story rein, ja? Also das heißt, das ist dann in einer anderen Heftserie eben, sind hinten, ich glaube, die erste Story war 12 Seiten lang, die nächste Story 8, also so als Zweitgeschichte in einer anderen Heftreihe. Und ich habe ihn dann aber permanent mit neuem Material bombardiert, sodass irgendwann klar war, das Material reicht aus, um das Risiko einzugehen, eine eigene Heftreihe zu starten. Ja, genau. Und dann ging es eben los, was auch ganz schön war, weil dann konnte ich von den Kurzgeschichten mehr weg und konnte länger denken. Also so ein Heft, das hat 36 Seiten, und das heißt, es sind irgendwie 24 Comicseiten netto, musst du bedienen. Der Rest ist Redaktion und ein bisschen Werbung und so. Und da lässt sich natürlich eine Menge mehr schon spinnen. Und man kann natürlich auch über mehrere Hefte erzählen, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, weil die Leser ja auch wissen, es kommt regelmäßig wieder. Gut, nicht so wie damals bei uns, als es jede Woche ein neues Fix und Foxy und eine neue Mickey Maus gab und ich mich schon über Zack geärgert habe, weil das nur alle 14 Tage kam. Luba Wolfschwanz erscheint.
Aber da waren halt auch mehr Leute beteiligt, glaube ich.
Ja. Ja, nee, es gab ja auch nicht jede Woche einen neuen Asterix oder sowas, wenn man es so sieht.
Ja, genau. Genau, das gab es dann auch nur einmal im Jahr.
Luba Wolfschwanz erscheint viermal im Jahr, Entschuldigung, also alle 3 Monate, und das geht dann schon beinahe Richtung Fulltime-Job. Ja.
Also, ja, ist das so. Das wäre meine nächste Frage, genau. Wie viel Zeit steckst du denn da rein? Und ist es dann, also du wirst natürlich dafür bezahlt, aber rechnet sich das überhaupt für dich, oder ist das wirklich bezahltes Hobby?
Das ist ein bezahltes Hobby, ja. Ja. Also das reicht vorne und hinten nicht. Also was funktionieren kann, ist, dass die Hefte irgendwann ausverkauft sind und dann werden Sammelbände davon gemacht, und da kommt man dann so langsam in einen Bereich, wo man sagen kann, ja, ist okay, ne? Aber so im Sinne von davon leben, ist schon sowas nötig wie am besten eine Fernsehserie draus machen, und dann stimmt das mit dem Geld. Also es ist mehr so, ich erlaube es mir einfach, das zu machen, weil meine Frau genug Geld verdient. Aber wie gesagt, wenn hier Berufs- und Karrieretipps gegeben werden sollen, kann ich nur sagen, werd bloß nicht Comiczeichner.
Ja, okay. Das ist, glaube ich, in vielen kreativen Berufen so. Man sollte das nur tun, wenn man nicht anders kann. Einfach. Also. Ja, im Grunde, ja. Ja. Genau. Okay, also jetzt wissen wir zumindest schon mal, wir kennen ein bisschen was von deinen Talenten. Hast du auch irgendein geheimes Talent oder irgendwas, was vielleicht nicht offensichtlich was mit Comiczeichnen zu tun hat? Oder mit Zeichnen generell?
Ich koche sehr gerne.
Naja, das ist ja auch okay. Ja. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt hier, glaube ich, in diesem Podcast irgendwie darstellen können, wahrscheinlich.
Nee, aber ich mache auch Musik. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, auch also auf eine sehr dilettantische Weise, wahrscheinlich in den 80er Jahren, als auf einmal Punk und dann New Wave losging und jeder, der die Haare richtig geschnitten hatte und eine Gitarre halten konnte, auf einmal sich Musiker nennen durfte. Da bin ich dann irgendwann so, wie gesagt, so Ende der 80er, als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich davon abgekommen und habe gesagt, okay, nee, jetzt mache ich Comics. Und ich habe dann so um 2010, 2011 rum das wieder entdeckt. Und ich glaube, also wenn ich das so psychologisch betrachten will, dann hing das mit dem Tod meines Vaters zusammen. Der ist 2009 gestorben und obwohl wir nicht besonders eng waren, war da auf einmal so ein Loch, wo was gefehlt hat. Also wo ich merkte, da war ja einfach so eine komische Orientierungsmarke und vielleicht auch sowas wie ein Grund für die Dinge, die ich getan habe, war auf einmal weg. Ich glaube, mir ging es schon immer auch darum, meinen Vater zu beeindrucken. Und das war auf einmal weg und ich war so ein bisschen orientierungslos und bin dann irgendwie im Kirchenchor gelandet zunächst mal, fand es auf einmal interessant, da mitzusingen und hab hier in der Nachbarschaft einen Studienkollege, der Musiker ist, bei dem habe ich dann in der Rock'n'Roll-Band gesungen. Und dann kam mir irgendwann die Idee, dass ich gerne Jacques Brel singen würde. Ich weiß nicht, ob du Jacques Brel kennst. Mhm. Ist erstaunlich, manche Leute kennen ihn tatsächlich nicht. Aber
doch, also sag mir was, ja, auf jeden Fall.
Ja, also der hat eine unglaubliche emotionale Wucht in seinen Texten einmal und in seinem Vortrag auch. Ich spreche aber leider kein Französisch und deswegen habe ich mich da so langsam reingearbeitet und habe mir die Texte so Wort für Wort angeguckt, was singt er denn da eigentlich, und war davon komplett umgehauen und habe aber gesagt, ja, aber um das entsprechend emotional zu transportieren, muss ich die auf Deutsch übersetzen. Weil ich kann vielleicht diese französischen Laute nachmodellieren, aber das ist ja nicht das Gefühl, was dann rüberkommt. Ja, und dann habe ich eben angefangen, das zu übersetzen und mit einem Pianisten zusammen das auszuarbeiten und habe das dann so 8 Jahre lang oder 9 Jahre lang gemacht, auch mit so ganz mäßigem Erfolg, also so 20, 30 Auftritte pro Jahr, wo dann auch immer so ein bisschen was rumkam und wo man eine Tour gemacht hat und anschließend irgendwie ein dickes Portemonnaie voll Bargeld hatte. Das war alles sehr schön. Dann kam Corona und dann habe ich auch gemerkt, dass danach ich nicht mehr so richtig die Energie hatte, das wieder anzuleiern. Weil was mir bei der ganzen Sache gefehlt hat, ist, dass ich so ein bisschen erwartet habe, dass das zu einem Selbstläufer wird. Dass ich, was weiß ich, 20, 30 Läden in Deutschland verteilt habe, die mir jedes Jahr sagen, ach, komm doch bitte noch mal vorbei. Und dann mache ich das und dann wächst das und gedeiht. So war es aber nicht. Es war, also Booking, ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, ich finde es wahnsinnig anstrengend, laufend den Leuten hinterher zu telefonieren, laufend Sachen abklären zu müssen, die man dachte, die schon längst klar waren. Wie gesagt, deswegen habe ich dann nach Corona das nicht so weiterverfolgt, obwohl es auf einem echt ganz guten Weg war und auch eine Menge Spaß gemacht hat. Und übrigens glaube ich, die Verbindung auch gerade zwischen Jacques Brel und den Comics ist, glaube ich, dass ich ein gewisses schauspielerisches Talent habe. Mhm. Was ich auch, oder was man, glaube ich, auch an meinen Comics sieht. Also ich habe öfter schon auch von Kollegen das Lob bekommen, dass ich in meinen Comics unheimlich gut darin bin, die Gesten darzustellen und die Gesichtsausdrücke. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich aus so einem Schauspieltalent her erklärt. Und bei Brel ist es tatsächlich so, dass Dominik Horwitz hat mal gesagt, der hat auch lange Brel gesungen oder tut es, glaube ich, immer noch, dass Brel 40% singen und 60% Schauspiel ist. Also diese Brel-Chansons sind im Grunde kleine Theaterstücke, die du aufführst. So, ich weiß nicht, ich rede so viel. Andreas, sag
Wir können ja vielleicht mal in eins deiner musikalischen Werke reinhören. Was könnten wir uns denn anhören? Was macht mal Sinn, um das hier anzuspielen?
Also ich habe mit dem Brel-Projekt auch eine CD aufgenommen. Da kann ich dir, da können wir gerne mal, dann hören wir doch in Brels größten Hit Amsterdam am besten mal rein.
An den Docks von Amsterdam singt ein Seemann vom Spuk, dem Traum ihn besucht, weit weg von Amsterdam. Und an den Docks von Amsterdam schlafen Seeleute ein, längs der Flussufer lang, wie Sardinen gereiht. Und an den Docks von Amsterdam stirbt ein Seemann sich tot, voller Drama und Schnaps, früh im Morgenrot. Doch an den Docks von Amsterdam wird ein Seemann geboren, in der Hitze verloren, ruft ihn der Ozean. An den Docks von Amsterdam sitzt ein Seemann und isst, und das Fett spritzt vom Fisch auf dem blutweißen Tisch. Er zeigt Zahn um Zahn, will zerknacken das Glück, wirft vom Mond noch ein Stück, frisst die Taue vom Kahn, und die schwielige Hand winkt mehr Fritten herbei, und die riecht nach Tran, und er stopft sie sich rein, und dann steht er auf und lacht, als ob Sturmwinde toben, zieht die Buchse.
So. Okay, das war jetzt also ein kleiner Eindruck. Du machst aber auch noch ganz andere Musik, richtig?
Genau. Parallel hat sich dann während Corona und danach eine Band entwickelt, weil ich die ganze Zeit auch schon dabei war, irgendwie selber Lieder zu schreiben mit einem begrenzten Musikverständnis, muss ich sagen. Ich kann ein paar Akkorde auf der Gitarre und habe so eine grundsätzliche Idee von solchen Sachen wie Quintenzirkel und sowas, aber das reicht alles nicht sehr weit. Aber wie gesagt, singen finde ich toll und Texten finde ich toll. Und ich habe dann irgendwann so auf der Suche nach anderen Sachen als diesem Brel-Programm mich mit einer Freundin, die ich im Kirchenchor kennengelernt hatte, tatsächlich zusammengesetzt, die ist studierte Musikerin, arbeitet als Musiklehrerin an der Musikschule und habe ihr so ein paar Songideen vorgespielt. Ihr Freund spielt Gitarre Und die wollten sofort eine Band mit mir gründen. Und das ging dann eine Weile hin und her. Und irgendwann kam auch ein Schlagzeuger dazu. Und mittlerweile sind wir da ganz gut am Start. Wir heißen Mondo Gibbon. Die Webseite ist mondogibbon.com. Und wir waren gerade im Studio und ich kann dir da, glaube ich, auch kurz was vorspielen, wenn du möchtest.
Ja, sehr gerne. Okay. Ja, gut. Okay, also jetzt haben wir, glaube ich, einen Eindruck, dass du also offensichtlich eine ganze Menge kreativer Dinge so tust. Was hast du den Neurotainment-Show-HörerInnen denn mitgebracht für unsere Verlosung?
Ah ja, da habe ich natürlich, das hätte auch vieles sein können, aber ich habe hier für euch 3 Luba-Wolfschwanz-Hefte, die... weiß gar nicht, gibt es ein Preisrätsel oder ist es einfach eine Verlosung?
Ja, also das, genau, also das, wenn du eins dieser Comics gewinnen willst, dann funktioniert das so, dass du meinen Newsletter abonnieren musst. Den findest du auf meiner Webseite simon.vision. Und wenn du einfach dann auf den nächsten Newsletter, da werde ich reinschreiben, was du tun musst. Das kann sein, dass du eine Frage beantworten musst, also an irgendeiner Stelle beweisen musst, dass du diese Folge hier gerade auch gehört hast. Wird wahrscheinlich eine relativ einfache Frage sein ansonsten. Die kannst du beantworten, indem du einfach auf Reply drückst an deinem Mailprogramm. Und dann landest du auch schon im Lostopf. Genau. Also eigentlich relativ niederschwellig. Würde ich sagen.
Und dann gehen die 3 Hefte an 3...
Genau, das können wir so machen. Wollen wir das machen, dass es an 3 verschiedene geht?
Weiß ich gar nicht. Ich dachte jetzt an einen, aber ich kann sie auch an 3 schicken. Ist jetzt irgendwie...
Okay, gucken wir mal, was passiert und wie viele Leute überhaupt damit mitmachen.
Wenn sich nur einer meldet, kriegt einer
genau. an 3. Also deswegen seid fleißig, holt euch den Newsletter und drückt auf Antworten und macht bei dieser Verlosung mit. Was ihr auch machen könnt, sogar signiert, also ja, sehr gut. Was ihr auch machen könnt, falls ihr das Gefühl hattet, ich habe jetzt die allerwichtigsten Fragen an den Eckhart überhaupt nicht gestellt, dann könnt ihr mir auch im Nachhinein einfach nochmal sagen, hier diese Frage hätte ich jetzt eigentlich noch gehabt und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht in irgendeiner der zukünftigen Folge nochmal eine Antwort aus dem Eckhart rauskriege auf eure nachträglich gestellten Fragen. Also auch das können wir gerne mal ausprobieren.
Sehr gerne.
Das ist eine ganz neue Rubrik, das gab es noch gar nicht in einer Neurotainment-Show, aber das finde ich, das macht einfach Sinn, weil auch mir fallen manchmal Fragen so im Nachhinein ein. Warum habe ich das eigentlich nicht gefragt? Ja, genau.
Ja, klar, ich glaube, das geht allen so. Das passiert einem immer wieder.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Neurotainment Deep Talk. Jetzt wird's mal ernst. Was kannst du denn so gar nicht?
Was kann ich denn so gar nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich da der Richtige bin, den man fragen sollte. Ich sage mal, also ich wünschte, ich könnte besser mit Geld umgehen oder hätte mehr Spaß daran, was weiß ich, Zeit damit zu verbringen, in Aktien zu investieren und so irgendwie mir da eine eine gepolstertere Lebensgrundlage zu schaffen. Da bin ich echt nicht gut drin.
Ja, auch also, das ist, glaube ich, so ein Ding aus der Kreativbranche, was doch sehr oft, glaube ich, auftritt. Ja. Ah ja, na gut. Was war der schlimmste oder peinlichste Moment deiner kreativen Karriere? Gab es da irgendwas, wo du sagst, da hast du mal so richtig verkackt? Oder gab es irgendwann mal ein Projekt, was du begonnen hast und dann ist nichts draus geworden?
Oh, um Gottes Willen, ja, gut. Ja, das ist mir nicht so wahnsinnig peinlich, aber das ist ein Projekt, in das das seit über 20 Jahren geht und immer noch nicht fertig ist und, glaube ich, auch nicht fertig wird. Irgendwann habe ich mit einem Kollegen aus Studententagen, der Theologe ist und mittlerweile in Italien lebt als Pfarrer der Waldenserkirche, mit dem habe ich ein Projekt begonnen, die Apokalypse als Comic. Mhm. Und das ging durch viele Iterationen. Erst wollte ich das alles alleine machen, dann haben wir es beiseite gelegt, dann habe ich so vor 7, 8 Jahren nochmal mit einem Kollegen Till Felix angefangen, das zu konzipieren. Wir haben das quasi komplett durchkonzipiert, haben angefangen zu zeichnen, haben es verworfen, haben nochmal angefangen zu zeichnen. Irgendwie 230 Seiten oder sowas waren geplant. Wir haben sogar 25 oder 30 Seiten fast fertig gezeichnet und haben es dann eben doch wieder weggelegt. Also die Idee wäre gewesen, dass man die Apokalypse und wie gesagt, mein Freund, der Theologe, der hat promoviert über die Apokalypse, also der weiß da wirklich was drüber und die war ja damals in den frühen 2000ern auch so ein bisschen im Schwange, also Hellboy oder viele, viele andere popkulturelle Erscheinungen beziehen sich auf die Apokalypse in irgendeiner Form, aber die meisten kriegen es nicht wirklich hin zu sagen, worum es da geht und das wäre unser Plan gewesen. Ja, aber wie gesagt, es ist immer wieder versandet. Wir sind jetzt gerade dabei, der besagte Theologe aus Italien hat sich vor einigen Wochen wieder bei mir gemeldet und wir überlegen jetzt gerade, ob wir diese Leiche nochmal aus dem Keller holen. Aber es sieht nicht allzu gut aus. Und das muss ich sagen, das ist wirklich ein richtiger Flop, dass das nicht geklappt hat. Aber es ist halt auch eine Menge Arbeit und das ist ein super guter Tipp von dir gewesen. Das gehört in die Gruppe.
Also damit kann ich mich auf jeden Fall sehr identifizieren. Also es gibt mit Sicherheit einige Leute, die mich kennen, die auch wissen, dass ich da auch noch so das ein oder andere Projekt habe, was schon sehr lange in der Schublade liegt. Und ich sag's gar nicht mehr so oft wie früher, aber es gibt da ein sehr großes Projekt, an dem ich seit neuestem wieder beinahe täglich dran arbeite. Aber ich sag's extra keinem, damit ich keine Wellen mehr schlage, sondern das ist dann irgendwann fertig und alle sagen, hä, was? Ich dachte, das ist seit 20 Jahren tot, das Projekt. Aber ne, eigentlich, ich bin gerade fleißig. Aber
Das heißt, du wirst mir jetzt auch gar nicht sagen, was das ist.
Nee, es ist ein Film. Es ist, also die Leute, die mich kennen, wissen, es ist ein Film, der schon sehr lange in der Mache ist bei mir. Aber es wird ihn eines Tages geben. Also ich finde, man sollte das schon versuchen, irgendwie, also gerade wenn es einen so lange reizt, so ein Thema, und dann ist ja vielleicht auch schon was passiert. Vielleicht ist da irgendwo was, ne? Das will, glaube ich, auch. Das will jetzt einfach auch geboren werden, dieses gucken. Projekt.
Ich weiß nicht so genau, ob es will, aber also es ist, sagen wir mal so, wenn es mich täglich schmerzen würde, dann würde es wahrscheinlich auch anders vorangehen. Ja. Aber ich bin tatsächlich auch dann irgendwann dazu übergegangen, über ungelegte Eier nicht zu sprechen. Also nicht zu sagen, oh, ich mache gerade und das wird super, sondern erst zu machen und dann zu reden.
Ja, besser ist das.
Besser ist es.
Da sind wir doch auch gerade dabei. Wenn du einen Lebenstipp früher dir hättest selbst geben können, was für einen Tipp hättest du dir gegeben? Also wir sind jetzt so bei einer fiktiven Zeitreise, so als Idee. Also du kommst zurück und könntest jetzt irgendwie dir als 20 Jahre alter Eckart irgendwas erzählen. Was wäre so dein Tipp?
Ah, ich fürchte, das würde sowas Langweiliges sein wie Folge deinem Traum oder sowas. Weil ich viel Zeit damit verschwendet habe, zu denken, ich kann ja eigentlich eh gar nichts richtig und ich weiß auch gar nicht, wie das hier alles funktionieren soll in diesem Leben. Und naja, dann gehe ich halt irgendwie tanzen und trink Alkohol und probiere mal diese und jene Droge aus, weil ich weiß nicht so richtig, was ich hier sonst anfangen soll. Also ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und an meine Stärken zu glauben und die zu mehren und zu fördern, anstatt so viel Zeit zu verschwenden. Mhm.
Ja, manchmal kann es ja auch so einfach sein, also im Prinzip selbst Mut zusprechen. Ja, ja, genau.
Ja. 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 Also ich denke oft, das hätte alles besser laufen können. Aber andererseits denke ich auch, ich habe so viel Glück gehabt und es ist alles so gut gelaufen, im Grunde. Ich würde mich selbst da bestärken und sagen, mach mal, das wird gut und vielleicht würde ich dann jetzt auch mehr Geld verdienen.
Ja, bleiben wir mal beim Thema Zeitreise. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du denn reisen? Also jetzt egal, ob vorwärts oder rückwärts.
Aus kulturellem Interesse würde ich am ersten mal so 50 bis 100 Jahre in die Zukunft reisen und gucken, was hier passiert. In der Hoffnung, dass ich denken würde, naja, ist ja im Grunde alles so, wie es vorher war. Wahrscheinlich nicht, wie es heute vorher war, aber wie es in all der Zeit, in all den Jahrhunderten vorher immer mal wieder war. Ich glaube, wir sind in so einem Zyklus eben, wo wir uns gedacht haben, oh, jetzt haben wir es endlich raus, wie es funktioniert mit dem Zusammenleben und mit alle sind froh und so in den 90ern. Ne? Und es klappt, die Demokratie hat gewonnen und ab dafür. Ja, genau. Und da sind wir jetzt eben gerade wieder in der gegenläufigen Bewegung. Ja, also kulturell würde mich das interessieren. Was ist in 50 Jahren? Was ist in 100 Jahren?
Ja, finde ich sehr gut. Das wäre auch tatsächlich auch meine Entscheidung. Also so gern ich manche Ereignisse vielleicht auch live erlebt hätte. Also so ein Konzert oder was weiß ich oder irgendwas, spezielles Event nochmal mitzunehmen aus einer gewissen Zeit. Aber ich propagiere ja immer, dass ich glaube, dass die Zukunft besser wird. Also gut wird, ja. Also ich würde sehr gerne mal ganz kurz gucken, ob ich denn mit dieser Annahme auch recht habe. Ja, genau.
Yeah.
Ja, aber ja, das würde mich auf jeden Fall beruhigen. Ja, verstehe ich. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
Schwierig. Weil das so ein bisschen so ist wie, um auf die Zeitreise zurückzukommen, toll, wir fahren einfach nach 1912 oder nach 1916 zurück und erschießen Hitler im Schützengraben vom Ersten Weltkrieg. Und dann ist alles gut. Ich glaube, das stimmt nicht. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wenn ich eine Sache ändere, dass sich dann tatsächlich großartig viel ändern würde oder vielleicht würde es sich sogar zum Schlechteren ändern. Wer weiß das? Ansonsten meine Güte, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich Frauen kulturell etwas dominanter werden. Also diese Geschichte mit dem Patriarchat und der männlichen Kulturherrschaft, die finde ich schon mitunter sehr anstrengend. Vor allem, weil ich ja tatsächlich die Entwicklung miterlebt habe. Ich meine, das war alles noch viel schlimmer. Ich habe vor kurzem mal irgendeinen amerikanischen Film von 1996 oder so gesehen. Es ist unglaublich, wie frauenfeindlich das war.
Absolut,
auf so eine ganz flapsige Art, aber und gleichzeitig noch mit einer Hauptdarstellerin, Susan Sarandon, die das so wegsteckt und locker kommentiert, aber du merkst, es ist so tief drin die ganze Zeit. Das fände ich schön, wenn wir da Schritte vorangehen können. Aber das können wir ja vielleicht auch, aber es gibt dann halt auch
wieder. Das passiert ja auch gerade so ein bisschen. Also ich meine, das wird ja auch gerade verstärkt eingefordert und das ist ja auch richtig so.
Genau.
Also ich habe auch gerade dran gedacht, ich habe gerade Edgar Wallace-Filme geguckt aus den 60ern.
Oder?
Und meine Güte, sind die sexistisch. Ja, also wirklich, es ist unglaublich. Also da ist wirklich der, ne, der unattraktive ältere Mann, der denkt, dass seine Sekretärin ihn einfach bewundern muss und es auch irgendwie tut. Das wird dann auch einfach erzählt, genau, als sei das das Selbstverständlichste der Welt.
Genau. Wobei andererseits dieses Einfordern ist natürlich vollkommen richtig und man sollte darauf auch hinweisen und man sollte sich vor allem auch als Mann dessen bewusst sein. Andererseits führt dieses Einfordern natürlich auch oft zu Auslüchsen, die einfach einem Gesamterlebnis der Menschheit nicht unbedingt zuträglich sind. Ne? Also, aber gut, da kommen wir jetzt hier, der alte Mann flucht übers Internet. Die können ja überhaupt nicht mehr miteinander reden, hör mal. Die sagen da immer nur ja, nein, also, schwarz-weiß. Ja?
Genau. Also ich glaube, worauf wir uns einigen können, es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden, in der das gar kein Problem mehr wäre. Weil es das Problem einfach wirklich nicht mehr gibt. Einfach. Und muss man weder auch Fronten erhärten gegen die eine oder in die andere Richtung oder sowas, weil es einfach.
Ja, genau. Das Problem nur, sich das wegzuwünschen, ist vielleicht, also ist schön, aber vielleicht auch zu kurz gesprungen, weil es, glaube ich, also selbst du und ich, die wir jetzt hier darüber reden und sagen, wir sind uns dessen bewusst, ich glaube, dass eben es übers Bewusstsein hinausgeht. Das ist bei uns allen, auch bei Frauen übrigens, so tief drin ganz oft, dass das ist schwierig. Da kannst du nicht einfach sagen, ah ja, alles klar, 2 und 2 gibt 4, habe ich verstanden, dann machen wir das jetzt so. Ne? Sondern das sind erlernte Sachen, die uns gar nicht klar sind oft.
Ja. Gut, also, aber die Frage war ja, was könnte, wenn du was auf der Welt ändern könntest, dann wäre das zum Beispiel was, dass es dieses Problem einfach nicht mehr gibt.
Ja,
so, das ist ja jetzt einfach
unter anderem, weil ich gerne Comics mit nackten Frauen zeichne und es mir auch leid ist, dass Leute das als sexistisch empfinden. Ich finde das nicht, aber das ist ein komplett anderes Feld nochmal, das möchte ich jetzt nicht aufmachen.
Ja, klar, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, genau, eben weil eben alle Leute so empfindlich dann eben darauf jetzt auch gerade reagieren. Und das wäre ja dann eben genau der Wunsch, dass das eben
dass das nicht so
als allgemein angesehen wird, dass da auch keiner mehr drüber stolpern muss auch einfach, genau. Okay, dann kommt jetzt meine letzte Frage, die ist natürlich die allereinfachste. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Das, finde ich, hat Monty Python bis jetzt am besten aufgelöst. Ach, das ist nichts Besonderes. Gehen Sie ein bisschen spazieren, seien Sie nett zu Ihren Nachbarn. Ab und zu gönnen Sie sich was und versuchen Sie, niemanden zu verletzen. Viel mehr gibt es nicht zu tun auf dieser Welt, fürchte ich.
Ja. Genau, das hat tatsächlich Monty Python, im Sinn des Lebens, ne, war das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, damit können wir diesen Podcast sehr gut beenden. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Andreas. Das hat einen großen Spaß gemacht. Ich wusste nicht, was kommt, aber ich habe ja gequasselt wie ein Wasserfall. Vielen Dank, dass du mich das hast tun lassen.
Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
Danke, dass du bei der Neurotainment Show dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch auch. Lass eine Bewertung da und teile die Episode mit anderen Menschen. Und schau gerne auch in die Shownotes für weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.